Domradio Beratung.
Über Funkstille wollen wir heute reden, wenn Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen oder umgekehrt. Doch was ist eigentlich Funkstille? In der Schifffahrt heißt das, dass der Funkverkehr eingestellt wird, um den Empfang von Notsignalen sicherzustellen. Ja, und im übertragenen Sinn, wenn mehrere Parteien nicht mehr miteinander reden bzw. den Kontakt abbrechen, dann spricht man auch von Funkstille. Und über diese Art der Stille und des Schweigens sprechen wir heute in der Beratung. Viele Fragen tun sich bei diesem Thema auf und bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass wirklich fast jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, sofort ein Beispiel aus dem Umfeld im Kopf hatte. Die Kölner Psychologin Dr. Christiane Jendrich begleitet uns durch die Sendung. Frau Dr. Jendrich, herzlich willkommen im Domradio.
Ja, guten Morgen.
Mein Name ist Dagmar Peters und ich freue mich, dass Sie zuhören. Sie ist viel weiter verbreitet als vermutet. Die Stille, das Schweigen zwischen Eltern und Kindern oder das Schweigen zwischen Geschwistern oder Paaren. Wir sprechen heute in der Beratung über Funkstille. Also die Paare lassen wir jetzt mal außen vor und reden vor allen Dingen über Konflikte innerhalb der Familie. Mein Studiogast Dr. Christiane Jendrich bringt ihre Erfahrungen auch aus der Beratungspraxis mit ein. Ich grüße Sie.
Ja.
Sie haben mehr Kontakt ja zu den Verlassenen, Menschen, die von einem Tag auf den anderen nichts mehr von ihren Kindern oder von ihren Eltern oder Geschwistern gehört haben. Und oft bekommen die Verlassenen ja gar nicht raus, warum der oder die andere gegangen ist und schweigt. Ist dieses Warum die Frage, um die sich alles in solchen Beratungsgesprächen dreht?
Als erstes ja steht immer die Warum-Frage. Und jetzt ist die Warum-Frage keine sehr sinnvolle Frage, sondern wir könnten dann eher gucken, wie ist es dazu gekommen, was ist so der Kontext. Die Funkstille selber ist ja das Ergebnis einer gescheiterten Auseinandersetzung. Das heißt, die Auseinandersetzung hat nicht stattgefunden oder so unzufriedenstellend stattgefunden, dass man sagt, es geht nicht mehr. Ich mache jetzt einen Strich, ich mache einen Cut, ich gehe, also ich verweigere mich. Und ich arbeite in der Praxis sehr viel mit den Verlassenen in Anführungsstrichen. Da steht erst die Warum-Frage natürlich, dann aber auch der ganze Kontext. Wie ist denn die Familiengeschichte? Was sind das für Ereignisse gewesen, möglicherweise, die wir im Rückblick betrachten können? Und ja, wer kommt? Das sind meist Eltern von entweder jungen erwachsenen Kindern oder auch noch pubertierenden oder auch so in der Lebensmitte stehenden Kindern, die plötzlich den Kontakt abgebrochen haben. Es ist ganz selten, also der Kontaktabbruch setzt, glaube ich, ein bestimmtes Alter voraus.
Ist es denn so, dass man sagen kann, sind es insgesamt so mehr Frauen oder mehr Männer oder gibt es so eine Altersgruppe, die besonders betroffen ist?
Es sind oft Ehepaare, was ich dann sehr schön finde, dass die zusammenkommen. Bei Alleinerziehenden sind es die Mütter in der Regel, aber es sind auch Großmütter, wo der Kontakt zum Enkelkind verboten wird, die also mit ihrer Tochter losen Kontakt hat, einen sehr schwierigen auch, und die Tochter verbietet den Umgang der Oma mit der Enkelin. Sowas gibt es dann auch.
Also es gibt ganz verschiedene Gruppen. Gibt es auch das Umgekehrte, dass die Kinder zu Ihnen kommen, weil die Eltern den Kontakt abgebrochen haben?
Nein, also den Fall habe ich jetzt noch nicht erlebt. Was ich erlebe, ist, dass Klienten in meine Praxis kommen und dann ist es so, irgendwann nach der dritten, vierten Stunde erfahre ich auf einmal, dass die Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben. Das ist aber nicht das Thema, mit dem sie kommen. Während die Eltern, die verlassen wurden von ihren Kindern, kommen mit dem Thema auch zu mir.
Warum hat mein Kind den Kontakt abgebrochen? Warum geht vielleicht die Tochter, die Schwester nicht ans Telefon? Was können Sie also in ihrer Funktion tun, außer zuhören? Weil wenn sie ja nur die eine Seite hören, können sie ja den Konflikt nicht lösen.
Es ist nicht meine Aufgabe, den Konflikt zu lösen, sondern mit dem Ehepaar gemeinsam zu schauen, was kann man machen? Wo können wir mal hingucken? Was sind überhaupt die Fragen, die beispielsweise das Ehepaar hat? Manche kommen und möchten eine Antwort haben, sind aber nicht so bereit, sich darauf einzulassen, ihren Anteil daran zu sehen. Und gerade bei Funkstille geht es nicht darum, jemandem Recht zu geben, sondern oder zu bewerten. Es geht darum zu verstehen, was hat dazu geführt, dass ein Kind den Kontakt zu seinen Eltern abbricht. Und da auf beide Seiten zu gucken.
Wenn jemand zu Ihnen kommt, ist das eigentlich schon der erste Schritt zu einer gewissen Offenheit zu sagen, wir müssen auch was tun, wir müssen nicht einfach verharren und warten, ob irgendwann das Kind sich wieder meldet?
Das kommt auch wiederum auf den Auftrag an, den ich bekomme. Manche wollen von mir auch recht bekommen, dass ich sage, so verhält sich ein Kind aber auch nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und dann ist es so eine Art Begleitung. Die meisten aber sind ernsthaft daran interessiert zu gucken, wie ist das passiert? Weil am Anfang steht einfach Fassungslosigkeit bei den Eltern. Und darüber hinauszukommen, das ist so die Aufgabe.
Tatsächlich auch dieser Punkt, wieso habe ich es nicht gemerkt, dass mein Kind sich so von mir entfernt hat oder dass es nicht funktioniert?
Die Frage?
Ja, also ist es so ein bisschen diese Frage, dass die Eltern auch so aus allen Wolken fallen, weil sie nichts geahnt haben?
Ja, am Anfang ja. Und gerade Funkstille ist ja ein schambesetztes Thema. Es hat immer was mit Schuldgefühlen zu tun, mit Versagen und so weiter. Und am Anfang ist die Fassungslosigkeit eben groß. Das heißt, sie sind überrascht. Und je weiter man in die Familiengeschichte hineingeht, je tiefer man dringt, desto mehr Anteile der Eltern kommen auch vor, wo die Eltern sagen, ja, kann sein, da hätte ich was merken können, aber ich habe es nicht gemerkt.
Psychotherapeutin Christiane Jendrich ist zu Gast in der domradio.de Beratung am Donnerstag. 2 Stunden haben wir Zeit für dieses Thema, Zeit dafür, auch beide Seiten, beide Welten anzuschauen, die der Verlassenen und die derjenigen, die den Kontakt abgebrochen haben. Wer möchte schon Dinge hören wie mit dir will ich nichts mehr zu tun haben oder du hast dich ja sowieso nicht um mich gekümmert. Ohnmacht ist so ein Wort, was vielleicht beschreibt, was in den Menschen vorgeht, die verlassen wurden. Psychologin Christiane Jendrich ist zu Gast. Frau Jendrich, entsteht diese Ohnmacht, weil die Verlassenen keinen Einfluss mehr haben auf die Situation oder ja so gar nicht einbezogen worden sind?
Ja, das ist auf jeden Fall damit erklärbar und man kann das ja unter ganz verschiedenen Aspekten auch betrachten. Die Entscheidung trifft ja derjenige, der den Kontakt abbricht. Und die Verlassenen haben überhaupt keinen Einfluss auf diese Entscheidung. Die erfahren dann irgendwann davon. Und man kann auch noch mal gucken, ich nenne das immer das Zwei-Welten-System. Der Klärungsbedarf möglicherweise ist bei den Menschen, die abbrechen, vor dem Abbruch. Der Klärungsbedarf ist bei den Verlassenen nach dem Abbruch. Das heißt, da kommen viele Dinge zusammen, die nicht passen. Das ist tatsächlich, als würden die beiden auf verschiedenen Planeten sich im Moment bewegen. Und deshalb ist auch das Unverständnis sehr, sehr groß. Und auch unter dem Aspekt der Beziehung kann man es sehen. Vorher, diejenigen, die verlassen, leiden vorher in der Beziehung, was nicht immer artikuliert wird. Und diejenigen, die verlassen werden, leiden nach dem Abbruch. Es sind tatsächlich große Unterschiede, auch bei den vorherrschenden Gefühlen.
Dann nehmen wir mal das Beispiel derjenigen, die verlassen wurden. Wir haben jemanden gefunden, der uns etwas erzählt hat, den wir hier zitieren, aber er wollte nicht selber ins Radio.
Wir kommen einfach nicht mehr an unseren jetzt erwachsenen Sohn ran. Irgendwann hat er einfach nicht mehr den Telefonhörer abgehoben und sich auch bei uns nicht mehr gemeldet. Ohne erkennbaren Grund. Als wir zu ihm hingefahren sind, hat er die Türe nicht aufgemacht. Wir wissen nicht, was wir ihm getan haben. Klar, haben wir uns auch mal gestritten, aber wir hatten nicht mal Streit mit seinen Kindern. Auch zu seinen Geschwistern hat er den Kontakt abgebrochen.
Zigaretten holen und weg, das gibt es auch bei Paaren. Ohne Vorwarnung, ohne erkennbare Anzeichen verschwindet jemand von der Bildfläche, ist nicht mehr erreichbar. Frau Jendrich, warum reden die nicht miteinander? Warum versuchen die Menschen nicht, den Konflikt zu lösen?
Von außen ist das oft nicht nachvollziehbar, dass jemand einen Kontakt abbricht. Jeder Kontaktabbruch hat eine sehr, sehr lange und sehr, sehr komplexe Geschichte. Und da gilt es auch unerschrocken hinzugucken, wo liegen die Knoten in den Beziehungen? Wo habe ich möglicherweise auf die Bedürfnisse meiner Kinder gar nicht so geachtet? Und meine Kinder wiederum haben es nicht geschafft, sie zu artikulieren. Das heißt, da ist möglicherweise ein Missverhältnis in der Beziehung gewesen.
Also das wirkt ja so ein bisschen wie so eine Trotzreaktion. Das ist doch auch ein Weglaufen vor dem Problem.
Ja, von außen gesehen könnte man das vielleicht so beurteilen, aber dabei darf man nicht das innere Leid derjenigen übersehen, die so handeln. Es ist die letzte Möglichkeit für die Betroffenen, der Kontaktabbruch ist die letzte Möglichkeit, bevor sie psychisch ertrinken. Ich glaube, so dramatisch kann man das manchmal ausdrücken.
In manchen Familien ist die Situation angespannt, das Verhältnis nicht das Beste, aber Kontaktabbruch, da denkt der eine oder die eine gar nicht dran. Das kommt dann überraschend, wie in diesem Fall.
Das Verhältnis zu meiner Mutter war immer schon gespannt. Ich war schon als Kind nicht so, wie sie mich haben wollte. Meine Mutter kam am Abend vor der Hochzeit, um beim Aufbauen und Dekorieren zu helfen. Dabei haben wir uns gestritten. Sie hat sich zu sehr eingemischt. Am nächsten Tag ist meine Mutter nicht zur Hochzeit erschienen. Seitdem ist Funkstille.
Das kann ich allerdings auch verstehen. Den Kontakt hat hier im Prinzip ja die Mutter abgebrochen und die Tochter sitzen gelassen. Wie kann die verlassene Tochter jetzt mit der Situation umgehen? Also nachvollziehbar, dass sie jetzt nicht über ihren Schatten springt und auf ihre Mutter als erstes zugeht.
Das würde ich jetzt gar nicht mal so, würde ich gar nicht so zustimmen, sondern es geht darum, möchte ich denn den Kontakt? Bin ich an einer Klärung interessiert? Dann kann ich sehr gut auf den anderen zugehen, ohne mich dabei klein zu machen oder minderwertig zu fühlen. Es geht tatsächlich um das Interesse. Wie sehr liegt mir daran, diese Sache zu klären? Und dann kann auch ich auf den anderen zugehen, auch wenn ich das Gefühl habe, der andere hat mir Unrecht getan.
Wenn die Verletzung so groß ist, ist natürlich so die Sache, dass die Frage ist, muss die Mutter vielleicht doch den ersten Schritt auf die Tochter zugehen, damit es überhaupt nochmal was wird? Oder ist das schon fast ein klares Ende einer Mutter-Tochter-Beziehung in so einer Situation?
Ich glaube, ein klares Ende ist tatsächlich erst der Tod. Und selbst darüber hinaus wirkt ja immer noch die Bindung, wer auf wen zugeht. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist abhängig von der Persönlichkeit desjenigen.
Durch den Kontaktabbruch beschäftigt der Verlassene sich mit der anderen Person. Das Grübeln, das nimmt bei vielen kein Ende. Sie haben gesagt, das geht bis zum Tod, je nachdem. Auch die Frage nach dem, was habe ich falsch gemacht, taucht immer wieder auf, oder?
Ja, ich glaube, da macht sich kein Elternpaar von frei, wenn von Tochter oder von Sohn verlassen wird. Was habe ich falsch gemacht? Es gibt ja nicht die ideale Erziehung. Und es gibt auch manchmal Kinder, die nicht gut in das Familiensystem passen, von der Veranlagung her, vom Temperament. Und es gibt Hinderungsfaktoren oder es gibt Faktoren, die eine Funkstille begünstigen, beispielsweise keine gute Streitkultur zu haben, sich nicht in der Familie auseinandersetzen zu dürfen, was mit Gefahr verbunden ist oder mit Liebesentzug bestraft wird. Da kann man in sehr, sehr viele Ecken gucken.
Also das heißt, da ist schon sehr früh, je nachdem, das Kind in den Brunnen gefallen und niemand hat es gemerkt.
Ja, der Funkstille, das ist das Ergebnis einer oft jahrelangen Auseinandersetzung oder verhinderten Auseinandersetzung und oft das Ergebnis eines jahrelang ertragenen Leids.
Wie gehen die Verlassenen mit dem Schmerz um, den sie verspüren?
Das ist auch ganz unterschiedlich natürlich. Ich finde es immer ganz schön, wenn Ehepaare zusammenkommen, weil die sich gegenseitig auch gut stützen können. Und da eine Atmosphäre herzustellen, dass sie sich nicht gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, das könnte natürlich auch passieren, ist aber nicht sehr sinnvoll, sondern gemeinsam schauen. Und bei den Paaren, die ich in meiner Praxis habe, überwiegt das auch, dass sie gemeinsam das Leid tragen und sich auch gegenseitig ein bisschen trösten und stützen können.
Ist es eher so, dass Sie den Eindruck haben, nach und nach freunden die sich sozusagen mit dieser neuen Situation an? Anfreunden ist vielleicht das falsche Wort. Also sie nehmen die Situation an? Oder ist schon eher der Wunsch, dann auch irgendwann so stark zu sagen, ich will es wenigstens nochmal probieren, zu gucken, ob ich mein Kind auch nicht ganz verloren habe?
Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich kann das akzeptieren. Die momentane, und das wäre auch die therapeutische Arbeit, die momentane Situation zu akzeptieren und zu schauen, was kann ich tun, um möglicherweise nochmal Kontakt aufzunehmen? Und das hängt dann sehr davon ab. Es sind ja in der Regel schon Kontaktversuche gestartet worden, bevor die Menschen zu mir in die Praxis kommen. Und die sind halt gescheitert. Um dann zu gucken, was ist an diesem erneuten Kontaktversuch denn gescheitert? Um zu schauen, okay, das hat nicht geklappt, also machen wir was anderes.
Was glauben Sie denn, also das kann man wahrscheinlich auch nicht pauschal sagen, aber wie lange das überhaupt dauert, bis man da wieder zueinander kommt? Muss man sozusagen da demjenigen, der den Kontakt abgebrochen hat, abwarten, bis der soweit ist?
Auf jeden Fall sollte man lernen, seine Entscheidung zu respektieren. Und da gibt es auch keine Vorgaben. Das ist nicht so wie in den Trauerphasen, dass man sagt, hier Phase 1, 2, 3, 4, 5, sondern es kann endgültiger Kontaktabbruch auch sein. Das erweist sich dann aber erst im Nachhinein, sondern man kann es nicht vorhersehen. Und es kann wieder Annäherungen geben. Ich habe beide Fälle.
Psychologin Dr. Christiane Jendrich ist zu Gast in der Beratung heute. Unser Thema ist der Kontaktabbruch zwischen Familienmitgliedern. Das Phänomen ist nicht neu. Eltern verlassen Kinder, Kinder verlassen Eltern. Auch unter Geschwistern oder Paaren gibt es den plötzlichen Kontaktabbruch. In die Beratungsstellen kommen überwiegend die betroffenen Verlassenen. Doch was ist mit denen, die gegangen sind, die keinen Kontakt mehr wollen? Wollen sie überhaupt darüber reden? Sie haben sich doch zurückgezogen. Journalistin Tina Soliman hat 2 Bücher zum Thema geschrieben und dazu mit Betroffenen gesprochen und versucht, dem Phänomen des Kontaktabbruchs auf die Spur zu kommen. Und mit ihr spreche ich jetzt darüber. Frau Soliman, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Frau Soliman, Sie haben viele Lebensgeschichten gehört, Menschen in extrem emotionalen und schwierigen Situationen begleitet, Menschen, die den Kontakt abgebrochen haben zu Eltern oder zu Geschwistern. Gibt es sowas wie ein typisches Motiv für den Kontaktabbruch?
Ich denke, das Hauptmotiv für den Kontaktabbruch ist Schutz. Also die Menschen, die den Kontakt abbrechen, ziehen sich erstmal zurück in einen Schutzraum aus Schweigen, um nachzudenken. Sie fühlen sich verletzt durch beispielsweise Nichtachtung der Eltern. Die Eltern haben ihre Bedürfnisse nicht gesehen und sie ziehen sich zurück und denken über den Kontakt nach. Es ist schon eher so, dass sie den Kontakt wollen, aber sie wollen den Kontakt nicht so.
Zieht sich das dann wie ein roter Faden durch die verschiedenen Lebensgeschichten?
Die Gemeinsamkeit ist leider, und das ist ein bisschen tragisch, dass es sogenannte funkstille Familien oder funkstille Typen gibt. Das heißt, dieses Verhaltensmuster des Kontaktabbrechens, sich zurückziehen, sich nicht ausdrücken, nicht kommunizieren, nicht die richtigen Worte finden, das zieht sich meistens durch die Familien hindurch. Das heißt, diejenigen, die mir schreiben, weil ich habe ja hauptsächlich für die beiden Bücher mit Menschen gesprochen, die Abbrecher und Verlassene sind, diejenigen, die mir schreiben, sagen, ja, meine Mutter hat auch den Kontakt abgebrochen, deren Mutter hat den Kontakt abgebrochen. Es zieht sich also wie ein roter Faden durch diese Familien, deswegen nenne ich sie dann am Ende auch funkstille Familien. In diesen Familien wurde nicht gelernt, miteinander zu kommunizieren, über Probleme zu sprechen, Konflikte auszusprechen.
Wenn jemand,
oft wurde mit Schweigen auch in diesen Familien, das haben mir auch sehr, sehr viele erzählt, bestraft. Der Kontakt wurde entzogen. Und da der Kontakt und die Bindung ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist, ist das schon existenziell.
Wenn jemand den Kontakt zu einem Familienmitglied abbricht, was will er mit seinem Schweigen sagen oder vermitteln?
Sehe mich. Bitte höre, was ich nicht sage. Sehe meine Bedürfnisse, anerkenne meine Identität. Diejenigen, die abbrechen, sagen ja, es gab nur den Weg, sich zurückzuziehen, den Kontakt abzubrechen, um die Identität zu retten, um die eigene Identität zu retten, weil sie das Gefühl hatten, dass die Eltern oder die Mutter oder der Vater oder wer auch immer, auch in Paarbeziehungen, dass der andere übergriffig war, dass er ihn nicht als eigenständige Person gesehen hat. Um das letzte bisschen, was noch übrig ist, zu retten, was nicht übergangen wurde, zu retten, ziehen sich die Abbrecher, so haben sie es mir beschrieben, zurück. Und sagen, entweder, ein Sohn sagte, es gab nur 2 Wege, entweder ich bringe meine Mutter um oder mich selbst. Dann dachte ich mache beides nicht und ziehe mich eben zurück. Und dann hat er den Kontakt für 3 Jahre abgebrochen.
Das sind schon heftige Gefühle, die da hervorkommen. Das klingt schon sehr martialisch eigentlich. Gibt es wieder einen Weg zueinander, wenn man so extreme Gefühle füreinander empfindet?
Man darf nicht zurückkehren in die Beziehung, die man hatte. Weil genau so war die Beziehung offensichtlich ja nicht gesund. Zumindest für eine Seite nicht gesund, aber wenn man ehrlich ist, oft für beide Seiten nicht gesund. Der Weg zurück kann nur sein, beide beschäftigen sich mit der Beziehung, wie sie ist. Vor allen Dingen eben mit den Knoten in den Beziehungen, über die nicht gesprochen wurde. Und wenn beide sich damit beschäftigt haben, beispielsweise auch durch eine Therapie, weil hier kommen schon einige seelische Probleme zum Ausdruck. Es geht häufig auch um alte Wunden, die wieder aufbrechen und die aber auch den Falschen treffen, um Wunden, die auch transgenerational weitergetragen wurden, Kriegstraumata und so weiter. Wenn das nicht alles aufgearbeitet wird, so ist es eben auch in der Psychologie, man kommt nur raus, indem man reingeht. Wenn das alles nicht aufgearbeitet wird, dann, glaube ich, kann man nicht wieder zusammenfinden in einer veränderten, gesunden Beziehung. Und dafür müssen beide Seiten etwas tun. Das reicht nicht, wenn eine Seite sich damit beschäftigt.
Waren die Menschen, die Sie, die Abbrecher aus Ihrem Leben verbannen, zu mächtig, zu dominant?
Ja, das ist häufig schon ein Grund. Die Funkstelle wird dann benutzt als Waffe oder als Instrument dafür, wieder auf Augenhöhe zu kommen mit demjenigen, also mit dem Verlassenen im Grunde dann, mit demjenigen, von denen sich der Abbrecher unterdrückt gefühlt hat. Also es ist schon der Versuch, auf Augenhöhe zu kommen und meistens die Verlassenen dominanter, als sie es selber dachten. Also das ist das Erstaunliche, weil der Abbrecher sagt oft, ich habe mich doch geäußert, ich habe doch gesagt, dass es so nicht geht. Und das wurde eben einfach ignoriert von der anderen Seite. Die andere Seite war immer die dominantere Seite, der später Verlassene. Also insofern ist das häufig ein Muster, das ich auch beobachten konnte. Die Abbrecher sagten mir, für mich war die Funkstille ein Weg, wieder auf Augenhöhe zu kommen oder das erste Mal in meinem Leben auf Augenhöhe zu kommen mit meiner Mutter oder mit meinem Vater oder mit wem auch immer. Kann ja auch der Partner gewesen sein.
Liegt dem Ganzen also ein Kommunikationsproblem zugrunde?
Es ist ein Verständnisproblem, glaube ich, auf beiden Seiten und am Ende natürlich auch ein Problem der Kommunikation. Es wird scheinbar miteinander gesprochen, wenn überhaupt, aber nicht über die wirklich wichtigen Dinge. Die werden verschwiegen, aus welchen Gründen auch immer. Scham spielt eine sehr große Rolle bei der Funkstille, auch dann später beim Abtauchen. Es wird nicht darüber gesprochen, es ist ein Kommunikationsproblem, es geht um Scheinkommunikation und es geht vor allen Dingen auch um die Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung. Es kann ja auch sein, dass der Abbrecher es auch nur so empfindet und der Verlassene auch. Also hier muss man auch versuchen, die Wahrnehmung des anderen zu verstehen. Es gibt keine Objektivität. Und wenn er etwas als Verletzung, als übergriffig empfindet, dann ist das auch für ihn so. Und ich glaube, darüber müssen sich beide Seiten versuchen anzunähern. Es ist so gefühlt und wenn es so gefühlt ist, ist es wahr.
Dankeschön. Journalistin Tina Solimann hat viele Menschen getroffen, die den Kontakt zu einem Familienmitglied oder Partner abgebrochen haben und uns hat sie davon erzählt. Mehr lesen darüber können Sie in Tina Solimanns Büchern Funkstille und Der Sturm vor der Stille, so heißen sie, erschienen bei Klett-Cotta. Und die Links finden Sie auch auf unserer Homepage unter domradio.de. Sprechen wir weiter über Menschen, die den Kontakt abgebrochen haben, mit anderen Menschen gebrochen haben. Im Studio ist Psychologin, Psychotherapeutin Christiane Jendrich. Was geht in Menschen vor, die Kontakte abbrechen? Wenn wir uns mal reinversetzen in die Betroffenen, warum brechen die den Kontakt zur eigenen Familie ab? So ein paar Gründe haben wir schon gehört.
Ja, ich glaube, es sind so vorherrschende Gefühle von eben Ohnmacht, erdrückt zu werden, eingeengt zu sein, unfrei zu sein und schutzlos. Also keine eigenen Schutzstrategien gegen möglicherweise erlebte Übergriffe von Eltern. Und das Gefühl vielleicht auch, eben dieses, ich bin nicht geliebt, so wie ich bin, sondern ich müsste eine andere sein, um geliebt zu werden. Es kann aber auch Angst vor Nähe dazu gehören oder die Angst davor, erkannt zu werden. Ich bin ja gar nicht so, wie ich mich nach außen gebe. Und wenn das jetzt einer erkennt, dann gehe ich lieber schnell raus aus der Beziehung, weil es für mich eine Vernichtung bedeuten würde. Die Dramatik kann sehr, sehr hoch sein, kann auch schwächer ausgeprägt sein.
Also es gibt da große Unterschiede. Ich habe mit einigen Menschen auch über ihren Kontaktabbruch gesprochen. Die wollten aber auch nicht mit ihrer Stimme im Radio auftauchen. Deshalb haben meine Kollegen das, was sie mir gesagt und geschrieben haben, eingesprochen. Hier kommen noch also einige Gründe für einen Kontaktabbruch.
Ich wurde an meiner Entwicklung gehindert. Meine Eltern waren zu dominant, zu mächtig. Ich habe es nicht geschafft, ihnen zu widersprechen. Immer habe ich den Kürzeren gezogen und bin in die Rolle des Unterwürfigen verfallen. Das wollte ich nicht mehr.
Der Abbruch, der kam nach etwa 10 Jahren des Streits. Der Streit, der fand hauptsächlich zwischen meiner Mutter und mir im Elternhaus statt. Und es war so zermürbend, dass ich einfach irgendwann müde wurde. Wir stritten bei jeder Begegnung. Nach mehreren misslungenen Versuchen, eine Lösung zu finden, kam die Entscheidung, dann auf Abstand zu gehen. Und dadurch ist auch der Kontakt zu meinem Vater und auch meinem Bruder abgebrochen.
Meine Eltern haben einfach nicht akzeptiert, dass ich eigenständig sein will. Die hatten mein Leben schon verplant. Ich sollte die Firma übernehmen, in die Fußstapfen meines Vaters treten. Ich habe versucht, ihnen das klarzumachen, aber ich habe gegen Wände geredet. Und als ich das gemerkt habe, konnte ich nur noch weg.
Also das sind Dinge, die so vorgehen können in Menschen, die den Kontakt abbrechen mit einem ihrer Familienmitglieder. Christiane Jendrich, sich nicht verstanden fühlen ist was hier so zum Ausdruck ganz deutlich kommt. Hat auch die Streitkultur in der Familie eine große Bedeutung?
Erstmal ist das sich verstanden fühlen, gehört ja zu unseren Grundbedürfnissen. Wenn wir nicht uns von unserem Herkunftssystem nicht verstanden fühlen, können wir schlecht eine eigene Identität aufbauen. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, wie ich bin oder wohin ich mich entwickeln kann. Und Streitkultur ist natürlich ein ganz wichtiges Thema in der Familie. Was habe ich für ein Modell vorgezeigt bekommen? War das möglicherweise eine heitere Entspanntheit in einer Dissonanz? Oder waren es fixe, starre Regeln? Durfte gestritten werden? Durfte das Urteil von Eltern überhaupt in Frage gestellt werden oder nicht? Je nachdem, wie starr die Regeln sind, desto schwieriger wird es, eine Streitkultur später zu erlernen. Aber es ist nicht unmöglich.
Streit ist Auseinandersetzung, aber ist Streit nicht auch manchmal Machtdemonstration?
Das ist dann, wenn ich unbedingt etwas durchsetzen möchte. Es gibt ja einen konstruktiven Streit und es gibt einen destruktiven Streit. Und der konstruktive Streit versucht, die Perspektive des anderen zu verstehen, sie zu respektieren. Das heißt nicht, dass man sie teilen muss, aber zu respektieren. Und dieses »We agree to disagree« ist da ein ganz gutes Beispiel. Wir lassen den anderen so, wie er ist und sagen, in diesem und jenem Verhalten, das mag ich nicht so gerne an ihm, aber der Mensch selber ist es wert, dass ich mit ihm in Kontakt bleibe.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es eine Rolle spielt. Ja, wer unter Machtdruck leidet, der zieht sich dann unter Umständen zurück, wenn dieser Druck zu stark wird.
Es ist ja kein gleichgewichtiges Verhältnis von Kindern und Eltern. Wir werden ja ungewollt in ein System hineingeboren und versuchen uns anzupassen in der Welt, in die wir hineingeboren werden. Und wenn da tatsächlich Übergriffe stattfinden, Dominanz, dass ich als mit meinen Eigenschaften, mit meiner Veranlagung, mit meinem Temperament nicht so sein soll, dann bekomme ich innere Probleme.
Und das führt dann je nachdem zur Notbremse, zu sagen, die Kinder ziehen sich zurück. Aber wenn also Kinder zum Beispiel ihre Eltern verlassen, ja nun auch selber leiden, warum ist dennoch der Abbruch dann das geringere Übel, zum Beispiel wenn wir bei diesen Machtverhältnissen bleiben?
Das andere, ich glaube, bleiben wäre der Untergang, die Zerstörung der Individualität, die Zerstörung der Persönlichkeit und letztendlich, das war ja eben in dem Beispiel ganz deutlich, der Verlust der Selbstachtung. Und das ist existenziell zerstörend. Und dann ist der Abbruch eine Notlösung. Es ist keine gute Lösung, aber es ist immer noch besser als bleiben.
Christiane Jendrich ist im Studio, also Sie beschäftigen sich ja schwerpunktmäßig mit dem Thema auch Kontaktabbruch. Über Auslöser für eine Funkstille zwischen Familienmitgliedern haben wir schon gesprochen. Und gleich in der nächsten Sendestunde geht es unter anderem darum, ob und wie so eine Funkstelle vermieden werden kann und ob es eine gemeinsame Zukunft für Beteiligte geben kann. Die Beratung heute zum Thema Funkstille. Manche Eltern haben ein konkretes Bild von ihren Töchtern und Söhnen. Wie sollen die sein? Was sollen die beruflich machen? Wie soll ihr Leben aussehen? Und solange sie die Ideen in ihren Köpfen haben, ist noch alles in Ordnung. Aber was passiert, wenn sie versuchen, dieses Bild auf ihre Kinder zu übertragen und gar nicht bemerken, dass ihr Kind es gar nicht möchte? Da beginnen auf jeden Fall Konflikte. Psychotherapeutin Christiane Jendrich, welche Bedeutung kommt der Rolle zu, die wir eingenommen haben in unserer Familie?
Eine sehr, sehr hohe Bedeutung, denn es ist ja das erste soziale Umfeld, in das wir hineingeboren werden und wir sind auf Überleben ausgelegt. Also können wir uns in dramatischen Fällen bis zur Unkenntlichkeit verbiegen, um in diesem System zu überleben. Wir brauchen ja diese grundlegende Sicherheit, die Aufgehobenheit, um überleben zu können. Es hat ja furchtbare Experimente gegeben mit Findlingen und die gestorben sind, weil sie keine Ansprache bekommen haben, keine Fürsorge, keine Zusprache. Und das ist das System, in dem ich aufwachse. Und dann ist es sehr davon abhängig, wie frei meine Eltern sind, wie sehr sie davon Abstand nehmen können, dass ich das werden muss, was sie gerne möchten oder was sie nicht geschafft haben oder auch das, wo sie nie in der Lage zu waren und mir möchten sie es jetzt aber bitte ermöglichen. Und dann bin ich in einer gewissen Erwartungshaltung meiner Eltern. Und ich bekomme sehr früh mit, was ist das gefällige Verhalten, wie sollte ich mich verhalten, damit ich Anerkennung, Aufmerksamkeit, Zuspruch bekomme und was wird nicht so gerne gesehen. Und wenn ich in ein starres System hineingeboren werde, wo die Folgen, die Erbfolge hoch in Kurs steht, dann habe ich es sehr schwer, wenn ich mit meiner Veranlagung, meinen Interessen, meinem Temperament da entgegenstehe. Dann findet ein innerer Kampf statt, der sehr zermürbend sein kann und auch irgendwann persönlichkeitsvernichtend sein kann.
Warum ist es für Kinder schwierig, ihren Eltern klarzumachen, zum Beispiel, ich will nicht deine Firma übernehmen oder ich will meinen Weg gehen, ich will in eine andere Stadt ziehen, ich will nicht den Job, den du für mich vorgesehen hast oder ich will nicht in der Nähe des Elternhauses bleiben. Es ist ja eigentlich alles ein natürlicher Abnabelungsprozess.
Nicht ganz so. So selbstverständlich ist das alles gar nicht, denn ich werde ja nochmal, als Kind muss ich erst die Eigenschaften erlernen, meine Streitfähigkeit, mein Widerspruchsgeist, meine Durchhaltekraft, das alles lerne ich an dem Modell in der Familie. Und wenn diese Familie mir keine gute Grundlage gibt, beispielsweise eine Auseinandersetzungsfähigkeit zu trainieren, dann bin ich hilflos. Das heißt, ich schaffe es dann auch nicht, meinem Vater oder meiner Mutter zu sagen, ich möchte das gar nicht.
wenn dieser Prozess irgendwie sozusagen nicht in Gang kommt, dass derjenige sich nicht traut, das den Eltern gegenüber zu sagen, dann steckt man ja teilweise auch in einem Teufelskreis, zum Beispiel wie bei dieser Frau.
Sätze wie, eine Tochter verhält sich anders, wenn man sich gut kennt, dann weiß man, was der andere möchte. Oder wenn man jemanden liebt, verhält man sich anders. Die wiederholten sich und führten dann immer wieder zu Streit. Also ich konnte es meiner Mutter nicht recht machen. Jede Äußerung, viele Taten empfand sie als gegen sie gerichtet, obwohl das überhaupt gar nicht meine Absicht war. Und so drehten wir uns dann im Kreis. Es gab kein Entkommen aus diesem Kreis und ich fühlte mich wie der Elefant im Porzellanladen.
Wie könnte man in so einer Situation reagieren, ohne sein Gesicht zu verlieren, Frau Dr. Jendrich?
Da geht es auch um die Auseinandersetzung. Es ist immer so, wenn ich mit einzelnen Familienmitgliedern arbeite, versuche ich jedes Mal, die anderen mit einzuladen, um die Dynamik kennenzulernen. Um dann zu gucken, wenn die Mutter ein bestimmtes Bild von ihrer Tochter hat, wie kommt sie auf dieses Bild? Welche Bedeutung hat das für sie? Und welche Bedeutung hat für die Mutter Widerstand oder Trotz von der Tochter? Wie geht sie damit um? Und sie, die Mutter hat ja selber Erfahrungen in ihrem eigenen Leben. Sie war ja auch Kind. Sie ist ja auch in einem System groß geworden, das ihr möglicherweise auch nicht erlaubt hat, einen freieren Blick auf die Kinder zu werfen.
Mütter und Väter denken, ihre Kinder zu kennen. Kinder denken oft, ihre Eltern zu kennen. Es wird auch viel interpretiert und nicht immer Klartext geredet. Und das liegt auch ein bisschen eben daran, was wir so mitbringen an Erfahrungen, an Mustern.
Ja, das sind so die Erwartungshaltungen, die ich ja auch spüre. Bevor ich überhaupt reden kann, spüre ich schon, wie ich sein sollte, was meinen Eltern genehm ist. Und auch Eltern sind nicht immer so reflektiert, dass sie sich, wenn sie ein Kind bekommen, damit auseinandersetzen, wofür steht dieses Kind eigentlich? Welchen Beitrag soll es unserem Familiensystem leisten? Wie möchte ich denn, dass es wird? Und ich kenne keine Eltern, die nicht schon Vorstellungen haben von ihren Kindern, wie sie denn sein sollten. Und dann geht es darum, achtsam hinzuschauen, passt das Kind in die Rolle, die ich es vorgesehen habe. Und dann nicht das Kind passend machen, sondern die Rolle vielleicht anzupassen.
Die Tochter bleibt immer die Tochter, die Mutter immer die Mutter. Das ist ja auch so eine Art, ich nenne es mal Machtgefälle, was da vorgegeben ist, auch wenn hinterher beide erwachsene Frauen sind. Das spielt sich ja auch eine Rolle dabei, warum es so schwierig ist, wieder zueinander zu finden.
Ja, Mutter-Tochter-Konflikte ist nochmal ein ganz eigenes und sehr, sehr komplexes Thema, weil es oft eine etwas engere, eine andere Bindung ist. Die auch, sind beides dann Frauen, sie treten irgendwann doch in Konkurrenz und es geht um Identität und Abnabelung. Ich will nicht so sein wie meine Mutter und ich brauche meine Mutter. Ich liebe meine Mutter und ich will mich ganz anders entwickeln. Das sind andere Spannungsverhältnisse.
Aber das sind ja Spannungsverhältnisse, die, glaube ich, sehr natürlich sind und die sehr häufig vorkommen, die aber nicht immer in einem Kontaktabbruch enden müssen.
Nein, das ist eine ganz normale Schwellensituation in der Pubertät und da geht es tatsächlich darum, wie gehen die betroffenen Personen miteinander um. Wenn es ein offenes Verhältnis ist, in dem man seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Träume äußern darf, ohne dafür im Selbstwert angegriffen zu werden, ohne lächerlich gemacht zu werden oder gemaßregelt zu werden, dann ist das eine sehr gute Grundlage.
Sie haben eben das Wort Bedürfnis erwähnt, also die Bedürfnisse der anderen im Blick zu haben, ist auch sicherlich nicht einfach, wenn man plötzlich merkt, wir haben uns innerlich voneinander entfernt, da hat sich jemand abgenabelt auf eine ganz krasse Art und Weise, hat sich abgewandt und plötzlich merke ich, ich habe irgendwie die Bedürfnisse zum Beispiel meines Kindes nicht erkannt. Aber auch dann ist die Chance schwierig zu sagen, welche Bedürfnisse hatte meine Tochter oder mein Sohn denn?
Ja, das ist im Nachhinein auch oft schwer herauszufinden. Da ist im Vorfeld vielleicht etwas mehr Achtsamkeit notwendig, zu gucken, was hat mein Kind für Bedürfnisse? Und wir glauben immer, die Bedürfnisse der anderen zu kennen, aber das ist nicht immer der Fall. Und wenn das dann hinzukommt mit starren Regeln, einer unzureichend ausgestatteten Streitkultur, dann redet man nicht darüber. Und dann wird auch das Kind nicht dazu erzogen, seine eigenen Bedürfnisse zu äußern, wahrzunehmen, zu äußern und für die Befriedigung einzustehen. Und dass die Mutter entscheidet, welches Bedürfnis das Kind hat. Das ist ganz oft im Supermarkt schon zu sehen. Dann ist eine Mutter, sehe ich dann, und die sagt zu ihrem Kind, was quengelt, oh, du bist sehr müde. Das weiß ich nicht, ob das Kind müde ist. Es quengelt und das kann viele Gründe haben.
Dankeschön bis hierhin, Psychotherapeutin Dr. Christiane Jendrich. Heimatlos in der eigenen Familie, dieses Gefühl kennen auch viele Menschen. Darüber sprechen wir gleich. Wir sprechen heute hier über das Thema Funkstille, Kontaktabbruch zwischen Eltern und Kindern. An besonderen Tagen und bei besonderen Ereignissen kommen sicherlich bei vielen Betroffenen Erinnerungen hoch, sowohl bei denjenigen, die Kontakte abgebrochen haben, als auch bei den Verlassenen. Festtage sind oft mit Erinnerungen und Ritualen verbunden, ganz intensiv erlebt worden. Welche Gefühle sind mit solchen Tagen verbunden, Psychotherapeutin Christiane Jendrich?
Das ist eine ziemlich bunte Mischung und auch natürlich wieder abhängig davon, wie diejenigen, wie die Eltern veranlagt sind. Der Zorn kann besonders groß werden. An solchem Tag lässt er oder die uns alleine. Es kann Empörung sein, Verzweiflung, Trauer, Zorn, aber meist ist es Trauer, die dahinter steckt. Und für die Verlassenen ist das oft eine Herausforderung, denn der Verlust wird gerade deutlich an solchen Tagen gespürt. Und das bei den Familien besonders, wo die Familie, das Zusammenhalten, das sich nach außen als geschlossene Einheit präsentieren, einen sehr hohen Stellenwert hat. Je mehr ich mich über meine Familie definiere, desto schwieriger wird es, diese Feiertage oder Gedenktage zu überstehen.
Sind es Tage, an denen man über seinen Schatten springen und einen Annäherungsversuch wagen könnte oder gerade gar nicht?
Oh, das ist eine knifflige Frage. Sagen wir mal so, ich kann die Motivation gut nachvollziehen, das genau an solchen Tagen zu versuchen, weil es eben diesen hohen Stellenwert hat, weil da die Trauer besonders groß ist und die Trauer vielleicht auch ein bisschen Einlenken, Einsicht möglich macht. Es kann aber auch als Schuss nach hinten losgehen, weil es wieder als übergriffig erlebt wird. Wieder wird ein Wunsch von mir, von dem Verlassenden nicht respektiert.
Also eine schwierige Geschichte. Ein Beispiel zeigt aber, Kontakt abbrechen ist ja nicht gleichzusetzen, damit das Liebe zu Ende sein muss, sondern die Liebe ist ja in vielen Fällen weiterhin vorhanden.
Mir war viele Jahre nichts wichtiger als meine Familie. Ich liebe meine Eltern trotz allem. Erst nachdem ich mit meinem jetzigen Lebenspartner zusammengekommen bin, konnte ich mich immer mehr emotional auch trennen. Trotzdem träume ich nachts von meinen Eltern und an Weihnachten und besonderen Tagen fehlen sie mir trotzdem noch. Aber ich habe mir ein Leben ohne sie aufgebaut.
Frau Jendrich, was sind das für Achterbahnfahrten gefühlsmäßig, die man da mitmacht? Es geht quasi nicht mit, aber auch ohne ist es nicht so einfach, aber doch scheinbar das kleinere Übel.
Das sind ja erwartbare und auch gut nachvollziehbare Gefühle, die da gerade geschildert wurden. Da geht es um die Ambivalenzen, die ich erlebe. Und wir Menschen halten nicht so gut Ambivalenzen aus. Wir sind aber permanent in Ambivalenzen. Und nochmal, ich bin ja in ein System geboren worden, was ich liebe und wo sehr, sehr viel passieren muss, dass ich sie nicht mehr lieben würde. Und trotzdem, trotz der Liebe kann es ein System sein, was mich in meiner Entwicklung richtig behindert. Dann verlasse ich das System, aber das tut der Liebe keinen Abbruch.
Kann die andere Seite das auch so wahrnehmen, wenn man verlassen wird, fühlt man sich ja vielleicht auch nicht mehr geliebt?
Der erste Moment ist natürlich so, dass man sagt, wenn einer so handelt, dann liebt er mich nicht. Wenn wir aber Handeln und Persönlichkeit auseinanderhalten, ich kann einen Menschen lieben und ich kann ihn verletzen, das passt zusammen. Das geht. Und da die Sensibilisierung von den Verlassenen etwas zu fokussieren, sich auch vorstellen zu können, eben selber Ambivalenzen vorstellen zu können. Sie lieben ihre Kinder ja auch und hassen sie gleichzeitig, weil sie von ihnen verlassen wurden.
Was denn, wenn ein Elternteil krank wird oder vielleicht sogar stirbt? Die Beziehung ist ja sozusagen nicht zu Ende, die ist auf Eis gelegt. Wirft das nicht später dann in so einem Extremfall Krankheit oder Tod noch größere Probleme auf?
Das kann durchaus auftreten, muss aber nicht. Das ist wieder von dieser Persönlichkeit abhängig und von den Werten, die ich mit der Familie selbst möglicherweise mitentwickelt habe oder die ich übertragen habe. Wenn der familiäre Zusammenhalt, also der Leitsatz, die Maxime heißt, einer für alle, alle für einen, dann komme ich schwer da raus. Wenn der Leitsatz heißt, jeder darf sein Ding machen, dann komme ich damit besser klar.
Aber Schuldgefühle sind dann da auch wieder enthalten, vielleicht auch das Gefühl, je nachdem, dass man noch etwas hätte klären wollen, ist es für manche Menschen ein Grund zu sagen, okay, ich schaffe es doch jetzt nochmal auf die andere Seite zu gehen und den Annäherungsversuch zu wagen?
Das finde ich auch immer eine ganz gute Intervention, auch die Verlassenen oder wenn ich mal einen Abbrecher habe, zu fragen, genau diese Frage, unter welchen Bedingungen können Sie sich vorstellen, dass Sie das machen? Und dann können Sie das im Vorfeld ein bisschen sondieren und schauen, wie geht's Ihnen denn damit? Da ist immer die Einladung da, auch in die weitere Zukunft zu denken und das zu akzeptieren, dass es jetzt aber so gelaufen ist. Das ist auch nochmal ganz wichtig für die Eltern, die Akzeptanz, dass die Beziehung, die geherrscht hat, nicht wiederholt werden kann, wenn nochmal eine Beziehung hergestellt werden soll. Es muss dann eine andere sein.
Die Beratung heute zum Thema Funkstille. Wer den Kontakt abgebrochen hat, der hat es immerhin noch in der Hand, vielleicht an so einem besonderen Tag zu sagen, ich probiere es nochmal. Schauen wir auf die andere Seite. Die Verlassenen leiden an diesen Tagen auch extrem, haben aber gar nicht die Option, den Kontakt herzustellen in den meisten Fällen. Psychotherapeutin Christiane Jendrich, was raten Sie denen, die verlassen worden sind für solche Tage, um die vernünftig rumzukriegen?
Als erstes das zu akzeptieren, das ist jetzt so. Und es ist vielleicht das erste Weihnachtsfest, wo unsere Tochter oder unser Sohn nicht dabei ist. Und das zu akzeptieren, zu sagen, ja, es kann sein, dass es uns nicht gut geht damit. Und dann aber auch immer wieder zu fragen, und das ist nochmal ganz wichtig, wer sind Sie denn ohne Ihre Kinder? Sie sind ja beide Verlassenen, sind ja Individualitäten, Sie sind aber auch ein Paar. Und dann sind sie Eltern. Und gerade das Elternsein steht dann so im Vordergrund, dass alles andere davon erstickt wird. Und dann ist es eine Einladung dazu zu gucken, ja, aber wie stehen wir denn als Paar zusammen? Wie können wir da etwas durchaus auch Schönes unternehmen?
Wenn einer einzeln ist, alleinerziehend, dann ist das Ganze nochmal wieder ein bisschen anders zu betrachten.
Dann ist es schwieriger, ja, weil die alleinige Verantwortung ja auch getragen wird. Und da geht es auch darum zu gucken, was ist mein Anteil daran und was ist aber auch der Anteil des anderen. Und bei diesen Feiertagen tatsächlich zu gucken, ja, wie kann ich das gestalten, dass es mir noch gut geht.
Vor allen Dingen, wenn es sein kann, dass ich plötzlich ganz alleine bin. An diesem Tag. Psychologin, Psychotherapeutin Christiane Jendrich ist zu Gast zum Kontaktabbruch und zur Funkstille innerhalb der Familie. Wir wollen gleich noch darüber reden. Gibt es eine gemeinsame Zukunft? Die Gefühle und Erwartungen der Betroffenen, die sind unterschiedlich. Will ich irgendwann wieder Kontakt aufnehmen zu meiner Mutter oder meinem Vater oder wird dann alles wieder von vorne losgehen? Wie geht's den Verlassenen? Haben die Hoffnung darauf, dass der Sohn oder die Tochter sich meldet oder sind sie vielleicht inzwischen gar nicht mehr bereit für einen Neuanfang? Auch diese Möglichkeit, die besteht natürlich. Familientherapeutin Christiane Jendrich, gibt es eine gemeinsame Zukunft? Kann es nach der Funkstille wieder Kontakt zueinander geben?
Ja, auf jeden Fall. Das andere kann natürlich auch der Fall sein, dass Eltern sagen, so, jetzt habe ich so gelitten, jetzt ziehe ich einen Schlussstrich. Dann ist es wieder ein Zeichen oder eine Information über die Persönlichkeit der Eltern. Diejenigen, mit denen ich arbeite, da ist die Hoffnung immer da und auch die Bereitschaft da, wieder in Kontakt treten zu wollen. Dann geht es nur darum, wie macht man das, wann macht man das und auf welche Art und Weise.
Zumal ja auch beide Seiten das, also diesen Wunsch haben müssten, damit es funktioniert, dass man wieder zusammenkommt. Ja. Weil wenn der auf der anderen Seite nicht da ist.
Bei den meisten Fällen ist schon so der stillschweigende Wunsch auch von denjenigen, die abgebrochen haben, zu ihren Eltern irgendwann wieder Kontakt aufzunehmen. Es müssten schon sehr traumatische Ereignisse gewesen sein, dass ein Kind sagt, nie wieder. Das ist für mich, meine Eltern sind für mich gestorben. Es sind ja oft jahrelang aufgestaute Verhaltensweisen, sogenannte Mikrotraumen, die dann irgendwann darin geendet sind.
Der Wunsch ist das eine, ob er Wirklichkeit werden kann, ist noch unklar in diesem Beispiel zum Beispiel.
Der Wunsch, irgendwann wieder Kontakt zu haben, der ist da, aber gerade brauche ich Abstand. Emotional hat mich der Konflikt immer zu sehr belastet. Es gab zwar den Wunsch, wieder friedlich miteinander umgehen zu können, aber die Belastung für die Seele, die war größer. Ich weiß nicht, wo und wann ich einen Schritt vielleicht auf sie zugehen kann. Das wird die Zeit zeigen. Die Hemmschwelle ist auf jeden Fall die Angst, dass wir wieder in die alten Strukturen verfallen.
Die Angst, in alte Strukturen zu verfallen, die schwingt mit. Frau Jendrich, ist das von Fall zu Fall ab zu wägen, wie sinnvoll so eine Kontaktaufnahme ist oder nicht?
Ja, das ist immer von Fall zu Fall. Und das auch nochmal für diejenigen, die abbrechen, dass die Angst auch berechtigt ist, weil sie ja das System verlassen haben, indem sie nicht mehr überleben konnten. Und von selbst kann es keine neue Beziehung oder eine neue Familienstruktur geben. Da geht es um die Auseinandersetzung. Und Beziehung lebt ja auch von der Auseinandersetzung. Das heißt, wenn man wieder zusammenkommen möchte, ist es manchmal auch sinnvoll, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um zu sagen, was waren so unsere Stolpersteine, was waren so die Knoten und wohin wollen wir uns denn entwickeln und wie soll der Umgang aussehen?
Die Verlassenen haben ja eher die Hoffnung, dass sie wieder angesprochen werden vermutlich, oder ist der Schmerz doch bei vielen auch so groß, dass sie für einen Neuanfang nicht mehr bereit sind? Was ist Ihre Erfahrung?
Beides. Also ich kenne Systeme jetzt, wo es über 10 Jahre her ist, dass der Kontakt abgebrochen wurde und da tut sich auch im Moment noch nichts. Und ich kenne welche, wo er 2 Jahre gedauert hat oder 3 Jahre eben. In dem Textbeispiel war das ganz, ganz schön dargestellt, dieses ich bin noch nicht so weit. Ich brauche einfach noch Zeit, um meine Wunden zu lecken und vielleicht auch zu gucken, was so mein Anteil ist, was mich denn daran gehindert hat, meinen Eltern klarzumachen, dass es das nicht ist, was ich haben möchte.
Warum ist es so schwierig, dann für die Verlassenen mit diesem Thema abzuschließen?
Ich glaube, man schließt nie ab mit dem Thema. Das ist ja ein weicher Abbruch im Gegensatz zum Tod. Es ist immer noch jemand da. Das ist immer noch das Phantom, was da ist und was eigentlich zur Familie gehört, was aber nicht kommt. Das heißt, dieses Gefühl der Unabgeschlossenheit ist schwer auszuhalten. Und ich würde immer raten, es zu lernen, auszuhalten. Denn ansonsten würden ja auch die Eltern einen Schlussstrich ziehen und sagen, ich schaffe das jetzt nicht mehr, das Auf und Ab, meine Tochter ist für mich tot.
Ist Funkstille so ein Phänomen, das typisch ist für unsere Zeit der Einzelgänger, die sich ungern binden wollen?
Es ist auch jetzt etwas schwierig zu beantworten. Was ich bemerke, ist, dass die Beziehungen schwieriger werden und dass wir in der Art und Weise, wie wir miteinander reden, sehr schnell geworden sind oder auch kurz uns nur mitteilen über Twitter, über Facebook, über SMS und so weiter. Wenn man über Beziehungen sprechen will, dann braucht man Zeit. Und dann braucht man die Zeit und die differenzierte Sprache und den Mut, sich zuzumuten dem anderen. So bin ich gerade drauf, das sind meine Bedürfnisse.
Die Beratung am Donnerstag war das zum Thema Funkstille, Kontaktabbruch zwischen Eltern und Kindern, zwischen Familienmitgliedern. Zu Gast war Therapeutin Christiane Jendrich. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch.
Ich danke auch.
Wer mehr erfahren möchte zum Thema, der findet auf unserer Homepage bei der Sendung Beratung den Link zu den Büchern zum Thema von Tina Soliman, Funkstille und der Sturm vor der Stille. Gucken Sie also einfach nach auf domradio.de. Ich heiße Dagmar Peters und ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Bis bald.